Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Am drittletzten Sonntag im Kirchenjahr begleitet uns ein Bibelwort aus dem Matthäusevangelium in diese neue Woche. Selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Amen. Mittelpunkt dieser Novembersonntage steht eine Themenpredigtreihe, die um das Thema Meer kreist und verschiedene biblische Texte dazu befragt. Das steht im Zusammenhang mit einer Kunstinstallation, die Mitte November hier in der Kirche für 3 Tage zu sehen sein wird. Wenn Sie kein Liedblatt bekommen haben, ist das nicht schlimm. Alles findet sich auch im Gesangbuch. Und ich sage die Lieder und Texte an. Lassen Sie uns singen, wir warten dein, o Gottes Sohn, Lied Nummer 152, 152. Wir stimmen ein in das biblische Psalmgebet im Hymnus aus dem Kolosserbrief 765 im Gesangbuch. 765, wir sprechen im Wechsel von ganzen Versen, die Gemeinde antwortet.
Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung.
Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist.
Das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften.
Oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen.
geschaffen.
Und er ist vor allem, und es besteht alles in ihm.
Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde.
Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allem der Erste sei.
Denn es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte.
Und er durch ihn alles mit sich versöhnte, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz.
Wir sind hier vor dir, Gott, und danken dir für die Ruhe dieses Tages. Wir bringen mit, was uns umtreibt und beschäftigt, aus dem, was wir erlebt haben in der vergangenen Woche. Und auch das, woran wir denken, wenn wir an die kommenden Tage denken. Wir bringen dir das Schöne und Erfüllende und die Momente des Glücks, die wir erlebt haben, und danken dir. Und wir bringen mit auch alle Sorgen, alle Zweifel und Unsicherheiten für das, was kommt. Nimm du alles und umfange es in deiner Güte und hilf uns, mit Zuversicht und Hoffnung in die neue Woche zu gehen. In der Stille beten wir miteinander und füreinander und für den Frieden in der Welt. In dir, Gott, wohnt die Fülle. Amen.
Die Schriftlesung für den heutigen Sonntag steht im Buch des Propheten Micha, im 4. Kapitel. Ich lese die Verse 1 bis 5. In den letzten Tagen aber wird der Berg, darauf des Herrn Haus ist, feststehen, höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben. Und die Völker werden herzulaufen, und viele Völker werden hingehen und sagen: Kommt, lasst uns hinauf zum Berge des Herrn gehen und zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir in seinen Pfaden wandeln. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Er wird unter vielen Völkern richten und mächtige Nationen zurechtweisen in fernen Landen. Sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen machen und ihre Spieße zu Sicheln. Es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben, und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Ein jeder wird unter seinem Weinstock und Feigenbaum wohnen, und niemand wird sie schrecken. Denn der Mund des Herrn Zebaoth hat's geredet. Ein jedes Volk wandelt im Namen seines Gottes, aber wir wandeln im Namen des Herrn unseres Gottes immer und ewiglich. Selig sind, die Gottes Wort hören und in ihrem Herzen bewahren. Amen.
Und das singen wir jetzt mit dem Wochenlied 426. 426. Wie überlebt man den Weltuntergang? Eine britische Studie kommt zu dem Schluss, am besten in Neuseeland oder auf der australischen Insel Tasmanien. Dort ist das Klima im Blick auf Temperatur und Niederschlag so konstant, dass trotz der Auswirkungen des Klimawandels vermutlich relativ stabile Bedingungen bestehen bleiben. Irland, Island und Großbritannien gehen auch noch so. Alle diese Länder sind zugleich auch groß genug, um eine Selbstversorgung zu ermöglichen. Die Superreichen dieser Welt haben das schon früh mitbekommen und sich Häuser und Gelände in Neuseeland gekauft. So schildert es ein Artikel einer Journalistin, Barbara Barkhausen. Autonome Inseln sind gefragt. Ein Projekt namens Seasteading Institute entwirft für die Zukunft schwimmende Städte, autonome schwimmende Ministaaten. Die ersten Umsetzungsversuche gibt es schon in Florida, Panama, Singapur. Der Versuch, das Meer und seine Urgewalt zu bezwingen, scheint machbar. So diese Planungen. Ist das so? Und kann, wer reich ist, sich aus den Angstszenarien eines möglichen Weltuntergangs freikaufen? Wohl kaum. Menschen haben sich in alten Zeiten mit denen sie umgebenden Wasserfluten auseinandergesetzt, indem sie sich Mythen über deren Entstehung erzählt haben. Denn wer von dem erzählen kann, was er oder sie erlebt, und auch davon, wovor er oder sie sich fürchtet, hat den ersten Schritt zur Bewältigung des Überwältigenden bereits getan. Die Religionswissenschaft unterscheidet 5 Typen von Schöpfungserzählungen. Der erste Typus erzählt davon, wie der Mensch aus der Erde hervortritt. Der zweite Typus berichtet von einem Urelternpaar, zum Beispiel der Erdmutter und dem Himmelsvater. Der dritte Typus kennt die Schöpfung aus dem Chaos, aus einer vorher existierenden, undifferenzierten Materie oder aus einem Ei. Typus 4 setzt einen Schöpfergott voraus, der schon immer existiert und die Schöpfung aus dem Nichts erschafft. Und schließlich gibt es noch einen Typus, in dem ein Gott Tiere in die Tiefe des Wassers schickt, um die Erde herauszuholen. Allen gemeinsam ist, die Urwasser, die Ursuppe des Lebens, müssen in irgendeiner Form geordnet werden, damit eine Erde und Leben auf ihr entstehen kann. Bei keinem anderen Thema sah das biblische Israel eine größere Notwendigkeit, sich von den Religionen der Umwelt abzugrenzen, als bei seinen Schöpfungstexten. Denn in ihnen findet eine ganz grundsätzliche Deutung der Welt als Ganzer und des Wesens des Menschen statt. Die biblische Vorstellung erzählt von Gott, der sich die Welt und seine Geschöpfe als Partner, Ebenbild, als Freude erschafft. Dieses Erschaffen aus dem tätig werdenden Wort ist eine Möglichkeit Gottes, die auch dem Menschen zugesprochen wird, ohne die der Mensch nicht als Mitschöpfer gesehen werden könnte. Der Mensch ist mit Sprache begabt und kann sich so die Welt aneignen und diese durch das tätig werdende Wort miterschaffen. In der Bibel gibt es keinen Götterkampf, keine Vereinigung von Göttern, keine göttergleichen Planeten und Gestirne, das sind einfach Leuchten am Himmel. Keine Ungeheuer in den Tiefen des Meeres, die außerhalb von Gottes Erschaffenem stehen. Auch der Leviathan, der in den Tiefen des Urmeeres spielt, ist Geschöpf Gottes. An dieses Denken knüpft etwa auch der Hymnus aus dem Kolosserbrief an, den wir gemeinsam gesprochen haben, in dem Jesus als der Erstgeborene vor aller Schöpfung gepriesen wird. Und auch im Koran wiederholen sich diese biblischen Motive. Wie anders die Menschen der Umwelt dachten, 500 Jahre vor Christi Geburt, als die biblischen Schöpfungsmythen entstanden, zeigt der Blick auf die Schöpfungsmythen des alten Orient. In der sumerischen und babylonischen Vorstellungswelt, nordöstlich gelegenes Exilland des Volkes Israel zu der Zeit, gibt es eine Urmeergöttin namens Tiamat, die von dem babylonischen Stadtgott Marduk besiegt und getötet wird und aus deren Leib das Himmelsgewölbe und die Erde errichtet und damit die dämonischen Chaosfluten besiegt werden. Südwestlich in der ägyptischen Welt muss das Schöpfungswerk immer und immer wieder wiederholt werden, von Sonnenaufgang zu Sonnenaufgang. Das Schöpfungswerk findet keine Vollendung im Tag der Ruhe, so wie es die Bibel skizziert. Der Religionswissenschaftler und Ägyptologe Jan Assmann beschreibt die Auffassung dieser ägyptischen Mythologie so: Vor der Welt war das Nichts. Und nicht das Nichts war da, sondern das Urwasser. Dieses Urwasser existiert fort. Es umgibt als Ringozean die Erde und ist als Grundwasser unter der Erde gegenwärtig. Die Sonne, die Schöpfungskraft, sie steigt jeden Morgen aufs Neue aus dem Urwasser auf. Die Welt wird nicht als abgeschlossener, vollendeter Prozess verstanden, sondern als Bau, der immer wieder neu errichtet werden muss. Wenn dieser Prozess des Erschaffens geordnet verläuft, gelingt die Schöpfung täglich. Erst später entwickelt sich auch in Ägypten die Vorstellung im Lauf der Jahrhunderte, dass die Schöpfung durch das Wort geschieht. Und damit wird der Gedanke einer schöpferischen Mitwirkung durch den Menschen fassbar. Der die Ordnung gegen das Chaos durchsetzt. Die Welt wird sprachlich fassbar und erlebbar und lesbar. Die biblische Vorstellung ist durchaus beeinflusst von naturwissenschaftlichen Denken der damaligen Zeit. So wie auch die Ägypter wissen die biblischen Denker, das Urmeer umgibt die Erde, die wie eine Nussschale, wie eine Arche Gottes inmitten dieses Urozeans liegt. Aus dem unteren Meer speisen sich die Quellen und Brunnen, aus dem oberen Meer über dem Himmelsgewölbe, in dem sich Fenster und Schleusen öffnen können, kommen Regen und kommen Fluten. Das Urmeer selbst ist das Sinnbild für die Chaosmächte, die die Ordnung der Welt und damit das ganze Leben auf der Erde bedrohen. Bei der Erschaffung der Welt überwindet Gott diese Mächte und ordnet sie. Die Schöpfungserzählung der Bibel beschreibt den Weg dieses göttlichen Ordnens. Der Urzustand der Welt zu Beginn der Schöpfung entspricht noch ganz dem Chaos. Das Urmeer bedeckt alles. Dann setzt Gott dem Urmeer Schritt für Schritt klare Grenzen. Er trennt die Wassermassen in die Bereiche über und unter dem Himmelsgewölbe, sodass Himmel und Erde entstehen. Und er sammelt das Wasser auf der Erde, sodass trockenes Land hervortritt und Meere dieses trockene Land umgeben. Das Chaos wird zurückgedrängt und die Welt so geordnet, dass Leben entstehen kann. Auch nach der Vollendung der Schöpfung behält das Urmeer noch einen Teil seines bedrohlichen Charakters. Seine Gewalt kann wieder hervorbrechen. Und wir empfinden das ja auch manchmal so bei großen Umweltkatastrophen. Doch Gott hat Kontrolle über die Fluten und weist sie immer wieder in ihre Schranken. Das Meer, das als Teil des Urmeeres empfunden wurde und den Menschen vielfach Angst macht, bis heute, muss Gott gehorchen. Diese Macht über die Urgewalten des Wassers wird auch Jesus zugesprochen. Jesus stillt den Sturm auf dem See und er geht auf dem Wasser. In der Vision der kommenden Herrlichkeit Gottes auf Erden, wie das Buch der Offenbarung des Johannes sie beschreibt, gibt es in der neuen Welt, die Gott am Ende der Zeiten erschaffen wird, kein Meer mehr. Die Chaosmächte sind dann endgültig besiegt. Der Gedanke vom Urmeer ist nicht nur deutungsoffen für den Glauben Israels und der umgebenden Völker. Das Urmeer ist Urmaterie auch aus biologischer Perspektive. Es ist eine große Bedrohung für die Erde. Es ist aber auch Ursuppe, die das Leben hervorbringt. Ich zitiere zwei Wissenschaftsjournalisten, die dies versuchen zu beschreiben. Am Anfang, so schreiben sie in einer biologischen Zeitschrift, am Anfang waren Vulkanausbrüche, Meteoriteneinschläge keine Atmosphäre. Der junge Planet Erde ist ein gefährlicher Ort. Nur die Meere bieten Schutz. So werden die Ozeane zur Geburtsstätte des Lebens und zum Versuchslabor der Evolution. Der erste Ozean auf Erden bestand nicht aus Wasser, sondern aus Magma, flüssigen Gesteinsmassen, die den neugeborenen Planeten in einen Glutball verwandelten. Die junge Erde hatte sich gerade erst gebildet, in einem höllischen Spektakel vor rund 4,6 Milliarden Jahren, bei dem Felsbrocken, groß wie Asteroide, von ihrer Schwerkraft getrieben, aufeinander knallten. Hitze entstand, die den jungen Planeten zum Kochen brachte. Wasser, das möglicherweise im Gestein eingeschlossen war, verdampfte und hüllte den Planeten in einen dichten Nebel. Erst allmählich kühlte die Oberfläche der Erde ab. Regen setzte ein und siedend heißes Wasser ergoss sich über den Planeten. Ein Urmeer. Ein blaues? Vielleicht. Vor einigen Jahren fanden Geologen in Australien winzige Partikel des Minerals Zirkon, Spuren von festem Land aus der Frühzeit der Erde vor 4,4 Milliarden Jahren. Seitdem herrscht Rätselraten in der Forscherwelt. War unser Planet kurz nach seiner Entstehung etwa doch keine rollende Magmakugel mehr? Die chemische Zusammensetzung des Körnchens signalisiert, dass es damals bereits flüssiges Wasser auf der Erde gab. Könnte darin schon Leben gewesen sein? Und wie ist das Leben überhaupt entstanden? Urwasser, in denen Leben entsteht. Die Religionswissenschaften und die Naturwissenschaft, sie staunen. Was bedeutet es, dass in dieser unbeschreibbaren Urwassermaterie Leben, wie auch immer, erschaffen wird, dass sich zu einem geordneten und wunderbaren Zusammenhang fügt? Zu den Predigtexten am heutigen drittletzten Sonntag gehört ein Abschnitt aus dem Römerbrief, nicht über das Urmeer, aber über die Spannung von Vergänglichkeit und Unvergänglichem, allem Geschaffenen. Diese Spannung denkt Paulus und diese Spannung hat mit dem zu tun, wenn wir über die Anfänge des Lebens sprechen. Paulus sagt, wir, die Schöpfung und Geschöpfe, wir sind der Vergänglichkeit unterworfen. Wir werden und wir vergehen. Aber in unser Herz ist die Hoffnung auf Unvergänglichkeit gepflanzt, wie ein Samen, der in unserem Geist aufgeht. Die Hoffnung auf einen unvergänglichen und ewig liebenden Gott, der seine Schöpfung hält und erhält. Die Herrlichkeit Gottes trägt für Paulus den Charakter des Unvergänglichen. Sie kennt keine Vergangenheit, keine Gegenwart und keine Zukunft. Sie kennt kein Geborenwerden und kein Sterben. Sie stößt nicht an Grenzen in Länge und Breite, Höhe und Tiefe eines Raumes, den ein Leben auslotet. Die Herrlichkeit Gottes ist etwas, das wir gar nicht kennen können. Denn wir leben in Dimensionen, die Raum und Zeit uns setzen. Wir erfahren, es gibt ein Ende. Ein Ende unseres Lebens, unserer Möglichkeiten und unserer Fähigkeiten. Es gibt einen begrenzten Horizont, ein Horizont unseres Denkens und unserer Wahrnehmung. Wir wissen, Mensch und Natur sind der Vergänglichkeit unterworfen. Im Herbst, im November empfindet man das vielleicht besonders so. Für die Hoffnung auf Unvergänglichkeit gibt es für Paulus einen Zeugen, einen Bürgen. Jesus, der tot war und wieder auferstanden ist, damit wir das Leben haben. Daraus sollen wir Hoffnung schöpfen. Und diese Hoffnung soll ohne festgelegte Vorstellungen und Bilder bleiben. Denn Bilder, die halten nur Vergängliches fest, nicht Ewiges. Das weiß die biblische Überlieferung von Anfang an. Die Bildlosigkeit gehört zum Glauben an den einen Gott. Andere Götterhimmel bilden Vergängliches ab. Menschen, Tiere, Pflanzen und Vermischungen daraus. Materie als Göttergestalten. Das Bekenntnis zu dem Gott Israels, dem Vater Jesu Christi, gibt dieses Festhalten am Vergänglichen auf und denkt und formuliert die Hoffnung jenseits der geschaffenen Materie. In der biblischen Tradition finden sich wunderbare Umschreibungen für die Hoffnung, aus der wir vergänglichen Geschöpfe leben. Hoffnung, das ist ein Mensch, der ein gutes Wort bringt, wie ein Engel, der unerwartet vor einem steht. Hoffnung, das ist ein Licht, das in der Finsternis leuchtet, eine Wasserquelle in der Wüste, Brot, das vom Himmel fällt, eine Stadt, in der man sicher wohnen kann. Hoffnung ist Feigenbaum und Weinstock, wir haben es gehört, Feigenbaum und Weinstock, in dessen Schatten man in Frieden zusammensitzt. Ja, wir erleben, uns umgibt so vieles, was uns die Lebensfreude und die Hoffnung austreiben kann. Paulus schreibt, mit uns stöhnt und seufzt die ganze Schöpfung, wie in Wehen. Dieses Seufzen und Stöhnen ist kein verzweifeltes, kein hoffnungsloses, vielmehr eines, das in der Tiefe voller guter Hoffnung und Erwartung ist. Das Bild von den Geburtswehen, das Paulus aufgreift, dieses Bild trägt den Gedanken in sich, etwas Neues kommt zur Welt, es wird sehnsüchtig erwartet. Paulus hört in jedem Seufzer eine Richtung, ein sich ausstrecken, ein den Hals lang machen, ein nach vorne denken, so das griechische Wort mit seinem Bedeutungsraum, ein nach vorne denken in Richtung Erlösung, in Richtung Freiheit. Dieses Seufzen ist es, das uns die Hoffnung eingibt und nach vorne denken lässt, in Richtung Freiheit und Unvergänglichkeit. Der Glaube der Bibel, unser Glaube sagt, unsere Arche im wilden Urmeer trägt die Inschrift, wir erwarten voller Hoffnung die unvergängliche und herrliche Freiheit der Kinder Gottes. In dieser Arche lasst uns leben. Amen. Wir singen das Lied 427. 427. Wir beten und wir singen zwischen den einzelnen Bitten Kyrie eleison.
Gott, wie schön könnte es sein auf Erden. Sommer und Winter, Regen und Hitze folgen im Rhythmus der Jahrhunderte. Die Menschen haben geforscht und das Geheimnis der Ordnung erkannt. Du hast uns die Welt zu Füßen gelegt, wie einen Vorschlag, den wir nicht mit Füßen treten dürfen. Du hilfst uns, erstaunliche Taten zu vollbringen. Deine Güte wirkt 365 Tage im Jahr. Wir bitten, lass uns das nicht vergessen.
Lenke die Begabungen der Völker in schöpferische Bahnen. Lass uns wissen, der Strom Gottes führt das ganze Jahr Wasser. Die Steppen werden zu fruchtbaren Ebenen, die Wüsten zu belebten Landschaften. Die Kraft der Meere dient dem Leben. Die Erde hat Platz für alle. Wir bitten, lass uns so leben, dass das wahr werden kann.
Gib uns Verstand und Verständnis zu erkennen, du verschaffst den Menschen die Saat, und die Ernte wird tausendfach. Hügel und Täler, Berge und Schluchten, Korn und Herde, Technik und Forschung loben Gott täglich. Denn deine Hilfe, Gott, plant den Frieden ohne Hunger. Wir bitten, lass unser Mitwirken an deiner Schöpfung dem Leben dienen.
In deine Güte befehlen wir unser Tun und unser Lassen. Gib denen Umsicht und Entscheidungskraft, die bei der Klimakonferenz in Ägypten zusammenkommen. Sei mit denen, die Schwieriges vor sich haben. Stärke alle, die anderen zur Seite stehen. Gib denen die richtigen Worte, die dem Frieden den Weg bereiten wollen. Tröste deine Kranken, behüte deine Sterbenden, umfange deine Traurigen und sei mit deinen Glücklichen. Wir bitten. Wir legen alle und alles in deine Hut und Acht und bitten im Namen Jesu, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Von dem Schweizer Dichter und Theologen Kurt Marti ist das nächste Lied, 153, Der Himmel, der ist, ist nicht der Himmel, der kommt. 153.
Ganz herzlichen Dank für Ihre Kollekte vom letzten Sonntag. Sie betrug 216,95 €. Wir danken Ihnen, wenn Sie sich auch heute wieder an der Kollekte beteiligen. Das heutige Opfer ist bestimmt für Aufgaben unserer Kirchengemeinde in der Stuttgarter Stadtmitte. Und gerade hier in der Stadtmitte liegen Reichtum und Armut nah beieinander. In unserem Gemeindegebiet leben und bewegen sich viele Menschen in finanziellen und auch in seelischen Notlagen. Mit Ihrem Gottesdienstopfer geben Sie uns die Möglichkeit, unkompliziert weiterzuhelfen, zu begleiten und, was auch nicht unerheblich ist, die meisten Veranstaltungen, die wir als Kirche in der City anbieten, für die Teilnehmenden kostenfrei zu halten. Das wollen wir gerne weiter so fortführen. Wir danken Ihnen ganz herzlich für Ihre Gabe. Wir laden auch noch ein zu weiteren Gottesdiensten und Veranstaltungen, die Sie auch auf Ihrem Liturgieblatt finden, das Sie gerne mitnehmen dürfen. Am Dienstag, den 8.11. um 18 Uhr ist eine weitere Ausgabe der Reihe Vita Contemplativa, diesmal über den Philosophen Plotin. Den Tag danach, den Mittwoch, 9.11., können Sie, wenn Sie mögen, ab mittwochs quasi ganzzeitig in der Hospitalkirche verbringen. Es beginnt mit der Mittagsmusik um 12.30 Uhr, dann abends um 18 Uhr aus der Reihe Große Texte der Bibel neu gelesen, die Veranstaltung Glauben, Hoffen, Lieben, der Mensch und seine Spiritualität. Und den Tag beschließen können Sie um 20.30 Uhr am Mittwoch mit einem Angebot zur Meditation innehalten. Ich will dich leise leiten aus diesem Lärm. Dann gibt es am Donnerstag gemeinsam mit dem Alten Schauspielhaus einen Theaterbesuch mit Nachgespräch der Verschollene. Hierfür ist, glaube ich, eine Anmeldung nötig und man braucht eine Theaterkarte. Das können Sie, glaube ich, dem Liedblatt entnehmen. Da sind viele Informationen dazu. Herzliche Einladung. Und dann am nächsten Sonntag geht die Herbst-Themenpredigtreihe weiter. Es geht um Jona. Herzliche Einladung zum Gottesdienst um 11 Uhr mit Pfarrerin Monika Renninger.
Ich möchte Sie noch einmal auf die Ausstellung aufmerksam machen. Die Kuratorin Marie-Louise Zilonka führt am Dienstag um 13 Uhr. Selbst durch die Ausstellung, wer es einrichten kann und Zeit hat, am Dienstag um 13 Uhr können Sie ganz viel über die Ausstellung erfahren. Sie können aber auch selber schauen und das kleine Büchlein, was dort ausliegt, ist zum Mitnehmen gedacht. Sie dürfen es einfach gerne mitnehmen. Und dann will ich Sie noch darauf hinweisen, in nachbarschaftlicher Verbundenheit. Am Montag beginnen die jüdischen Kulturwochen, 2 Wochen lang besondere Veranstaltungen, Konzerte, Führungen. Schauen Sie einfach rein, wir haben genug Programme ausliegen, nehmen Sie es gerne mit. Das sind immer 2 wichtige Wochen für die jüdische Gemeinde hier in Württemberg, sich der Öffentlichkeit zu zeigen. Nehmen Sie es gerne mit. Und nun erheben wir uns und singen die Bitte um den Frieden. Und zuvor will ich Sie noch einladen zum Kaffee nach dem Gottesdienst. Dort können Sie sich drüben im Hospitalhof aufwärmen und finden einen gedeckten Tisch. Schön, wenn Sie noch ein bisschen Zeit haben. Verleih uns Frieden. Geht im Frieden und mit dem Segen Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch Frieden. Amen.